Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
So, und herzlich willkommen zu Schalker Markt, Episode 18. Unser Podcast wird volljährig.
Yay!
Wie immer mit mir, wer zum ersten Mal reinhört oder reinschaut, und sieht man ja auch, hallo. Mein Name ist Robert Gerda und ich bin Redakteur in der Online-Abteilung bei Sky Sport. Und mit mir Dirk Große-Schlamann. Da sind ja einige Fans der Meinung, sie sind einem riesen Komplott auf die Fersen gekommen. Dirk, bist du denn wirklich Nils? Oder
auf
bist
die Fersen gekommen, auch noch richtig schön. Nee, du, ich bin am Freitag Donnerstag das erste Mal seit ganz langer Zeit wieder laufen gewesen und das hat mich ziemlich dahin gerafft. Und die Kommentare unter meinem Laufpost waren so, ob ich nicht der Nils sei und so weiter. Nein, liebe Leute, das hier ist Nils. Für alle, die jetzt beim Podcast mitmachen, das ist Nils. Und das bin ich. Also wir sehen uns auch noch nie mal wirklich ähnlich. Nils war auch laufen bei unserer letzten Folge und hier ist der Beweis. 12 Kilometer. Ja. Er sagt, wir nehmen auch gar keine Rücksicht auf ihn. Nee, machen wir auch nicht. Also er hat gesagt, der Montag ist schon fast der spannendste Tag für ihn. Allerdings hat er wohl relativ dicke Backen gemacht, weil wir letzte Woche ja ein bisschen übertrieben haben von der Zeit. Aber also er hat die Hürde genommen. 12 Kilometer in 1:18. Letzten 2 Kilometer haben ihm ordentlich die Oberschenkel gebrannt. Und er hat natürlich unter meinen Post auch geschrieben, kleiner Tipp, musst einen Podcast hören, Schalker Markt, ist recht kurzweilig, dann geht's leichter. Danke, Nils. Ja, werde ich nächstes Mal machen.
Genau, dann hörst du dich ja selber reden, das ist ja doch auch mal nett. Ja, okay, dann hätten wir das mal geklärt. Also Dirk ist nicht Nils und Nils ist nicht Dirk. Und kommen wir mal zum Thema des Podcasts, nämlich Schalke. Schalke bleibt Tabellenführer, aber Schalke spielt auch, wenn auch vielleicht ein bisschen unglücklich, beim Tabellenletzten nur 1:1. Dirk, ist es ein gewonnener Punkt aufgrund, wie das Tor entstanden ist, oder sind es am Ende doch 2 verlorene?
Es sind 2 verlorene. Wenn du aufsteigen willst, musst du beim letzten gewinnen. Ich fand, so haben sie aber auch gespielt. Also ich fand die ersten 10 Minuten richtig stark, richtig überlegen. Du merkst, der Fürther Torwart ist nicht so ganz auf der Höhe und Schalke hat viele Abschlüsse. Die sind dann nicht so genau. Also den von Dzeko hält er ganz gut. Ansonsten, also auch allein diese 2 Ballgewinne in der Nähe vom 16er, die du da hast. Ich fand das total in Ordnung. Wie dann das Gegentor entsteht, ist natürlich dumm. Muss man leider so sagen, dumm, Verkettung von Fehlern, das darf dir halt nicht passieren. Da fehlt mir so diese Abgewichstheit, dass du genau so auftrittst nach vorne, dass du eben auch hinten so auftrittst. Dann bist du ein Aufsteiger. Aktuell sehe ich das noch nicht.
Ja, ich muss sagen, die ersten 10 Minuten waren die besten 10 Minuten der Saison. Also abgesehen vielleicht von den ersten 10 Minuten gegen Hertha. Also dieses Pressing, wie die da, also klar war es nur Dresden, aber Dresden sage ich schon. Doch, Dresden war es. Entschuldigung, wie komme ich denn auf Dresden? Es war natürlich nur Dresden, weil wir auf Dresden nachher noch zu sprechen kommen. Ja. Es war natürlich nur Fürth, in Anführungszeichen nur Fürth, aber trotzdem auswärts, du hast ein kleines Stadion, die Fans sind eher gegen dich und ich fand auch, also Brust raus, extrem aggressiv, dieses aggressive Anlaufen aus der Hinrunde war wieder da. Du hattest 2 große Chancen, einmal wo Dzeko den Abschuss oder den Abstoß vom Torhüter fast ins Tor lenkt und einmal der Schuss von Dzeko. Ansonsten, die Chancen waren jetzt nicht so da, aber es war ständig Druck und ständig irgendwie gefährlich.
Das war dann ja nur eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt eigentlich.
Genau, so, ne? Eigentlich und dachtest du, okay, noch 5 Minuten, dann hast du es.
Genau.
Dann kommt natürlich die kalte Dusche. Und dann finde ich, auch wenn man danach auch noch Chancen hatte, wobei man da auch bedenken muss, dass ich glaube, 2 große Chancen, also die Karaman-Chance, wo er das leere Tor dann verköpft und noch eine waren, glaube ich, knapp abseits. Also die wären dann auch zurückgenommen worden. Aber trotzdem hast du noch genug Chancen, auch in der ersten Halbzeit noch den Ausgleich zu machen.
Also dieser Freistoß von Aouchiche, der ist ja genialst getreten. Ne? Der ist ja richtig scharf vors Tor. Und also Kurucay, wenn er da nur irgendwie einen Körperteil dran kriegt, ist der Ball auch im Tor. Ne? Also der war richtig geil getreten, wo ich mir dachte, so wow, genau so will ich Standardsituationen haben. Du hast ja weiterhin die Chance. Und wenn du da den Ausgleich machst, gehst du halt in die zweite Halbzeit rein und dann kannst du das Ding auch drehen. Also ganz locker auch drehen. Also ich glaube schon, dass auch so ein bisschen irgendwann dann so der Kopf mitspielt, ne, dass du merkst, oh, Kacke, jetzt haben wir die hier so dominiert, sind so kalt erwischt worden und jetzt machen wir leider das Tor nicht, ne? Also das ist schon, glaube ich, was dann auch so ein bisschen im Köpfchen mitspielt. Das hast du auch gesehen, als dann das Tor gefallen ist, Reaktion von Jannik Bachmann, das war ja, als wenn das der Aufstiegstreffer gewesen wäre. Das war nur der Ausgleich beim Tabellenletzten und trotzdem hat sich so gefreut, weil du gemerkt hast, da war schon Druck da.
Ja, auch von Schallenberg, der gerade rausgegangen ist. Und da, nee, das war, also zum Ausgleich, ja, ich finde dann in der ersten Halbzeit haben sie aber trotzdem so ein bisschen so Leine gelassen. Also nicht, dass Fürth irgendwie groß Chancen hatte, aber es war nicht mehr so druckvoll. Zweite Halbzeit, also es waren Chancen, aber es war also nicht mehr so, ein bisschen einfallslos schien es mir. Und vor allem, was mich dann auch enttäuscht hat, weil ich habe mir jetzt als nächste Frage auch hier notiert, was war gut, was war schlecht, was mir gar nicht gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, waren dann, wann fiel der Ausgleich? 70. Minute, also ja. 20 Minuten vor Schluss, die letzten 20 Minuten. Also das hat mir gar nicht gefallen. Das waren nur hohe Flanken und irgendwie Dzeko oder irgendjemanden, Bachmann war dann auch im Spiel. Das war mir zu einfallslos. Also da hätten wir oder da hätte Schalke die Fürther Abwehr irgendwie noch in Bewegung bringen müssen. Ja. Ist schwierig, weil die mit Dreierkette spielen und großen Dingen. Und war immer auch so latent gefährlich, weil immer kann einer durchrutschen. Aber jeden Ball aus dem Halbfeld reinschlagen oder jeden Einwurf reinschlagen, genau. Das war mir dann, um ehrlich zu sein, bei den Spielern, die da auch noch auf dem Platz waren, zu wenig.
Das Signal, wenn Jannik Bachmann kommt. Wenn Jannik Bachmann vorne reinkommt, bei allem Respekt und bei aller Liebe, also das ist dann eigentlich ein falsches Zeichen. Das war in der letzten Saison auch schon so, ne? Der ist da vorne, ich finde den halt eigentlich nicht torgefährlich genug. Dafür fehlt den halt, das ist dann so Brechstange, wir spielen Ball hoch und vielleicht köpft er den rein. Das kann nicht der Anspruch von Schalke 04 sein. Eigentlich musst du nach dem 1-1 so einen Druck erzeugen, wie beim Eishockey, beim Powerplay, dass dann irgendwann eine Situation kommt, wo du entweder einen Elfmeter kriegst oder wo du halt ein Tor machst. Und das fand ich auch schwach, dass sie da nicht in der Lage zu waren.
Ja, also das war was war ein bisschen enttäuschend. Man muss sagen, Bachmann kam natürlich noch beim Stand von 0-1.
Ja, aber trotzdem.
Aber, also, ja, und dann also, ist ja kurz danach ist auch gut gegangen, aber halt nicht durch eine hohe Flanke, sondern halt ein Distanzschuss.
Das war der erste Distanzschuss, der mal so richtig aufs Tor gekommen ist. Ne? Nehmen wir mal Dzeko in der ersten Halbzeit raus. Du hast einen Torwart da drin, der sichtlich nervös ist und sichtlich Probleme hat, dann baller ich doch verdammt nochmal aus der zweiten Reihe auch mal 2-3 drauf. Die Technik, ja. Die Qualität ist ja da, aber die Abschlüsse, die da waren, mir ist da Elfhausi noch so in Erinnerung, der geht erstmal in die 6. Etage. Das kann natürlich mal passieren, keine Frage, aber trotzdem, wieso versuchst du es nicht einfach mal? Der Typ lässt ihn vielleicht klatschen oder was auch immer. Den Eindruck hatte ich, dass der selbst gar nicht weiß, dass der froh war, wenn die Bälle nicht in seine Nähe kamen, ne?
Ja, also ich hatte auch den Eindruck, dass er nervös war, wie du auch gesagt hast, den Dzeko-Ball in der ersten Hälfte hält er gut. Ansonsten, haben wir hat Schalke es verpasst, ihn öfter zu prüfen einfach. Also so wahnsinnig viel kam dann auch nicht auf sein Tor und hinten raus bei den Flanken, das haben meistens die großen Ochsen vor ihm alles weggeköpft. Das war mir ein bisschen zu wenig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Konkurrenz, also in dieser Liga ist ja völlig crazy, jeder kann gegen jeden gewinnen. Dazu kommen wir nachher nochmal.
Aber auch das nur, weil du eben nicht dieses Selbstverständnis komplett hast. Also ich finde das nach vorne schon auch, das hast du schon auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass die genau wissen, wir können zocken. So spielen wir geilen Fußball und wir können das auch. Das ist dann so ein bisschen verloren gegangen, aber genau so hättest du es übrigens dann hinterher auch zu Ende spielen müssen in den letzten 20 Minuten.
Ja,
einfach die Spieler waren ja
auf dem Platz. Also das
so,
ist,
und, ist. Aber es ist auch bei allen anderen Mannschaften ist nicht dieses, ich glaube, wenn du so überzeugt von dir wärst, wie du es sein könntest, dann gäbe es auch diese jeder kann jeden schlagen, sorry, das sind ja diese Phrasenschwein-Dinger, die du jetzt auf jeder Pressekonferenz hast. Klar, das stimmt auch, wenn du schaust, ne, Dresden gewinnt jetzt gegen Darmstadt und so weiter, aber eigentlich mit der Mannschaft, die Schalke aktuell zur Verfügung hat, darf das eigentlich nicht der Fall sein. Eigentlich musst du da sagen, wir sind in jedem Spiel mit zwei Ausnahmen, drei Ausnahmen sind wir Favorit und müssen auch genauso auftreten und müssen das auch genauso runterspielen. Das kriegen sie zurzeit nicht hin.
Ja, ich habe ja gesagt, ich bin zu 1000% bei dir. Nur, ich denke mir halt auch eins, du hast den Ausgleich gemacht, du weißt, du bist wieder Tabellenführer, das ist ja auch psychologisch vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Und also Fürth hat ja da vorne keine Laufkundschaft. Die haben schon auch gute Kicker, die schnell sind. Und das hast du auch gesehen, wo Njai und auch Katic da jeweils gelbe Karten nehmen mussten. Wenn dir dann halt ein Konter um die Ohren fliegt und du verlierst das, dann ist das halt auch wieder schlecht, weil dann bist du nur noch, ich weiß gar nicht, dann wären sie Zweiter gewesen. Von daher, ich hätte auch mehr Risiko mir erhofft, aber ich kann das zumindest verstehen, dass man dann sagt, okay, wir versuchen es. Und die haben ja Druck gemacht. Das ist ja nicht so, dass sie sich zurückgelehnt haben. Aber ja, diese letzte Entschlossenheit hat vielleicht gefehlt, aber vielleicht auch mit dem Hintergedanken, ey, wir sind immerhin Tabellenführer. Lass uns das nicht verspielen. Beim letzten die Tabellenführung zu verspielen, wäre noch schlimmer. Ja, am Ende war es zu wenig. Wir haben letzte Woche ja auch getippt. Da haben wir beide gesagt, wenn du aufsteigen willst, musst du gewinnen. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Dirk, ich würde aber auf das Gegentor nochmal zu sprechen kommen. Da ist nämlich aufgefallen, dass Miron Muslic sehr deutlich Kevin Müller kritisiert hat, dafür, dass er den Anstoß falsch ausgeführt hat. Stoß, Entschuldigung, richtig. Das muss man natürlich dazu sagen, das hätte man danach auch noch verteidigen können. Dennoch hat er sich hauptsächlich darauf fokussiert und ihn ja auch tatsächlich namentlich erwähnt. Ich kann mich mal erinnern, ich weiß nicht, in welchem Spiel es war, aber auch hat er mal den Linksverteidiger auch sehr vor den Karren gespannt. Das war damals Porat, aber den hat er nicht namentlich erwähnt. Hat dich überrascht, wie deutlich das war, und hast du ein Problem damit, dass Muslic das so deutlich anspricht?
Also ich glaube, wer Miron Muslic kennt, und die Spieler kennen ihn ja ganz besonders gut, die wissen auch genau, wie sie das zu nehmen haben. Und ich habe den Eindruck, dass Miron Muslic rein gar nichts unüberlegt macht. Er ist rhetorisch ganz, ganz weit vorne, und alles, was der sagt, hat ein Ziel. Jetzt weiß ich nicht, wie Kevin Müller im Training auftritt und in der Mannschaft auftritt. Ich habe den Eindruck, dass das schon eine klare Ansage auch war bezüglich auf irgendwas, was da unter der Woche angefallen sein muss. Oder so, weißt du, wenn das vielleicht im Training auch alles ein bisschen lasch war, dass das ein klarer Schuss vorm Bug war. Ich glaube aber, Kevin Müller ist auch so erfahren, dass der so eine Aussage auch einfach dann so annimmt und sich danach dann auch richtet. Ne? Genauso wie Saïd Tchibara für sein zu spät kommen eine klare Ansage bekommen hat. Auch Armin Younes hat eine klare Ansage bekommen, und alle haben daraus gelernt. Ne? Younes hat sich wieder in den Kader gekämpft. Saïd Tchibara ist jetzt auch zum ersten Mal wieder im Profikader gewesen. Also Muslic macht das schon, um den Jungs mal richtig einen vor die 12 zu geben. Und das kommt dann meistens auch an. Ob das jetzt, wie gesagt, bei Müller so nötig war, das wird Miron Muslic wissen müssen. Ich fand es merkwürdig, dass nach dem Spiel eine Situation aus der ersten Halbzeit so das Hauptthema war. Ich fand Kurucay gegen Hrgota, der wahrscheinlich der Einzige ist, der da richtiger Player ist, so schlecht verteidigt. Und Katic in der Mitte, ich weiß nicht, ob der gerade dann auch, der hebt ja sogar das Bein, weil er denkt, er kriegt den Ball. Also der steht einen Meter hinter dem Spieler. Also das fand ich einfach brutal schlecht verteidigt. Ich weiß nicht, ob er die auch mal namentlich nennen würde. Glaube ich nämlich eher nicht. Aber insgesamt macht Muslic nichts ohne Hintergedanken.
Ja, also ich persönlich, also mich hat es auch überrascht, aber ich fand es auch nicht schlimm. Also er hat ihn nicht unter der Gürtellinie kritisiert. Übrigens, es war auch eine Frage von Janfri, wollen wir hier noch kurz erwähnen, aber gab auch noch andere.
Es haben ja ganz viele gesagt, auch das sollen wir als das geht gar nicht machen, ne?
Also, mein Gott. Wir sind ja nicht der Meinung, dass es nicht geht, weil ich finde, also man darf jetzt auch nicht jeden Profi in Watte packen. Also Kevin Müller ist ein routinierter Torwart, der weiß das auch einzuschätzen. Der hat ja auch bei uns auch gesagt, dass es sein Fehler war. Ja,
Na klar. Und, der Pass im Spiel davor ist ja auch scheiße.
Ja, und in dem Spiel hat er auch ein paar schlechte Abstöße gehabt. Fuß ist es bei Kevin Müller noch ausbaufähig. Ich finde ansonsten von der Ausstrahlung hat es mir gut gefallen. Ich hätte größeres Problem damit, wenn er ihn kritisiert hätte für einen Fehler, dass er irgendeinen Ball vielleicht nicht hält oder so, weil das kann mal passieren. Ich denke mir da, der Ball ruht, es ist fest einstudiert. Da finde ich, da kann man sich auch schon mal dran halten. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass die einen riesen Katalog an Abstoßvarianten drin haben. Das ist dann natürlich, ja, wie gesagt, aber ich denke, dass es am Ende nicht so ein großes Thema sein wird, hoffentlich in der Kabine. Wir werden mal sehen, ob Karius nächste Woche wieder fit ist.
Der war ja auch mit, ja. Karius. Das ist ja eher schon ein Zeichen, also dass sie schon zumindest auch gedacht haben, dass er es eventuell schaffen könnte. Ansonsten bleibst du als verletzter Spieler ja zu Hause. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, es ist zwar eine kurze Woche, weil Schalke spielt Freitag, aber also ich gehe mal davon aus, dass Karius wieder fit ist gegen Bielefeld. Und dann ist es eh kein Thema mehr. Aber
Rücken ist halt tricky. Das ist halt, Rücken kann immer mal wieder aufzwingen. Aber wir hoffen auch mal, dass es für Freitag reicht. Positiv, Freitag ist wieder Flutlichtspiel. da wird die Arena wieder brennen. Ja. Aber passend noch zu dem Thema, viele Fans bei Twitter, also da wird ja eh mal alles kritisiert gerade aktuell, ja, was ich ein bisschen schade finde, aber haben so ein bisschen auch gefordert, ja, man muss zurück zur Fünferkette, zum Bollwerk der Hinrunde. Wie stehst du dazu?
Ja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass mir die Abwehr überhaupt nicht gefällt. Also was mir da nicht gefällt, ist, dass ich nicht sehe, dass sich die Viererkette weiterentwickelt. Also Miron Muslic sagt ja die ganze Zeit, das finde ich auch, wenn das so wäre, auch total in Ordnung. Miron Muslic sagt, wir werden ein paar Spieltage brauchen, damit sich das einruckelt. Timo Becker hatte mir gesagt, hey, da sind schon ganz viele Sachen, die man vielleicht von außen nicht sieht. Wir haben sehr viele hohe Ballgewinne, das ist auf jeden Fall schon besser. Ich finde insgesamt die Statik der Viererkette, die überzeugt mich nicht. Und gerade auch Nikola Katic überzeugt mich nicht. Man sieht auch ganz häufig, dass die Jungs sich untereinander da schon, ja, ich sage nicht fetzen, aber sehr, ich sag mal, deutlich korrigieren müssen immer wieder. Da stimmen die Abläufe überhaupt nicht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die da auf einem guten Weg sind. Das ist so mein Gefühl von außen. Und dann sage ich, wenn ich merke, es funktioniert nicht, auch nach mehreren Spielen, da muss ich irgendwann überlegen, ich kann nicht in jedem Spiel 3-4 Tore schießen. Siehe jetzt in Fürth, um die Gegentore zu kompensieren. Und dann ist halt die Frage, ja, aber dann muss ich offensiv einen opfern, ne? Und das ist das Problem.
Ja, und ich frage mich auch, also die letzten zwei Spiele, gut, gegen Magdeburg 3 ist zu viel. Ich meine, ein Tor kannst du immer mal fangen, ja, das kann ja passieren. Ja. Wie viele Bälle hat Müller gehalten? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Abwehr hier Großchancen am laufenden Band hergegeben hat. Also Fürth hätte natürlich, so ehrlich muss man sein, wenn dieses 2-0 nach dieser Ecke fällt, was minimal abseits ist, aber es ist abseits. Ja. Aber das wäre auch nicht herausgespielt oder irgendwie, weil es Fünferkette ist. Dann hätte es 2-0 gestanden, dann wäre das Spiel wahrscheinlich auch zu gewesen. Dann
wäre es durch gewesen, ja klar.
Ja, aber ansonsten, also ich habe jetzt nachgeschaut, also Fürth hat den Expected Goals Wert, ja, nochmal.
0,23, ne?
Nicht, oder 0,66, also ach so, oh. Nicht mal, also 1 ungefähr, nicht mal 1. Und ja, du kannst halt immer mal eine Chance hergeben. Ich sehe das auch. Also die Abstimmung ist noch nicht so. Und ja, Katic muss auch in Bereichen aushelfen, da an der Außenlinie, wo er sich vielleicht nicht so zu Hause fühlt. Aber ey, also wir tun ja, also einige Fans tun ja gerade so, als ob Katic in der Viererkette, weiß ich nicht, also ein kompletter Holzfuß ist. Also der gewinnt trotzdem noch seine ganzen Kopfballduelle und auch viele, also er kommt auch gar nicht so oft ins Laufduell, weil er einfach den Ball vorher schon, hat man jetzt auch gegen Fürth gesehen, wie er nach vorne verteidigt, auch in der Viererkette und da Ballgewinne produziert. Ich würde ungern, ganz ehrlich, also in der Hinrunde haben alle gemeckert, das Offensivspiel ist so schlecht. Und Muslic hat es vor ein paar Wochen auch gesagt bei Sky, du kannst nicht immer hinten hoffen, dass die Null steht und vorne hoffen, dass einer reinfällt. So gewinnst du halt, glaube ich, auf Sicht nicht. Du musst einfach mehr Chancen dir spielen. Das machen sie jetzt. Mhm. Und da jetzt einen rausnehmen, weiß ich nicht. Also ich bin da dagegen. Abschließend noch, ich finde übrigens, dass Timo Becker in dem Spiel gut gespielt hat. Ja. Also defensiv ist da halt gar nichts angebrannt und offensiv war er nicht so auffällig wie in Jai, aber trotzdem auch seine Läufe gehabt, auch ein, zwei gute Flanken gehabt. Also der, da scheint zumindest die Richtung wieder zu stimmen.
So jetzt das, du bitte. Das wird ja ganz spannend, wie das jetzt funktioniert, wenn Ayhan jetzt reinkommt. Ne? Also Katic ist gesperrt, Ayhan kommt rein. Wie dann, also da haben jetzt auch einige Fans geschrieben, ne? Wenn das jetzt besser, viel besser funktioniert, aber der Trainer wird ja niemals Katic rausnehmen. Ne? Also trotzdem, also ich fände es halt mal ganz spannend. Ich bleibe ja dabei, dass in meinen Augen Sofiane Elfausi mal eine Pause bräuchte. Ich würde mal gerne sehen, wie das mit Ljubicic im Mittelfeld neben Schallenberg funktioniert. Oder so leicht vor, also im Endeffekt Ljubicic auf der Elfausi-Position. Dann könntest du vielleicht mal dieses andere Konstrukt mal spielen. Aber
also Ljubicic statt Elfausi und statt Ljubicic ein Innenverteidiger?
Nee, also im Endeffekt, dass du dann dieses System so spielst wie beim letzten Mal, du müsstest dann halt rechts, also du müsstest mit Dreierkette spielen und ja, dann okay. Halt rechts Gantenbein oder Becker halt, ne, weiß ich nicht genau. Also das wäre zumindest mal spannend, aber dann bist du wieder, dann veränderst du wieder so viel. Ne, Ja, also was ich ganz interessant finde, Robert, mich haben wirklich, also es sind jetzt 6 Fans hatten geschrieben, dass sie tatsächlich gefragt haben, ob Schalke 04 nicht sich von Miron Muslic trennen müsste, wenn man in der nächsten Woche nicht merkt, dass es Richtung Aufstieg geht. Da musste ich auch echt ein bisschen schmunzeln und dachte erst, das sei eine Verarsche. Überleg mal, du hättest nur ansatzweise Miron Muslic in der Hinrunde kritisiert. Da hätten die dir einen Carsten Veltins an die Beine gebunden und in die Emscher geschmissen. Ne? Also Schalke ist ja überhaupt erst da wegen Miron Muslic. Und das Ganze, also der komplette Profibereich ist auf diesen Trainer ausgelegt. Und nur weil Schalke jetzt nicht jeden Gegner 6-0 wegknallt, liegt das ja nicht am Trainer. Ich finde schon, dass er jetzt in der Rückrunde schon 1-2 Sachen gemacht hat, über die man diskutieren kann. Also auch bei Wechseln und bei der auch mit sicher mit dem System, ob das so 100% passt. Klar, nach vorne ist das gut, aber nach hinten ist es schlecht. Wo setzt du deine Prioritäten? Ich finde schon, dass er da einige Fehler macht, aber Schalke ist jetzt ja nicht so viel schlechter als die anderen da oben. Ne, die haben auch alle ihre Problemchen. Also es ist ja keiner dabei, der 100% überzeugt. Von daher, dass jetzt irgendwie dann auf Muslic und Schalke, wenn die nicht aufsteigen, ist das sein Fehler gewesen. Also das sehe ich tatsächlich so nicht.
Schalke hatte zur Winterpause 3 Punkte Vorsprung, glaube ich, auf Platz 2. Jetzt ist es einer. Also also ohne negative Spieler. Ich persönlich fand ja sogar eher positiv, wenn ich Muslic gehört habe, wie er sich über diesen verkorksten Abstoß aufgeregt hat, dass er selbst solche kleinen Details halt der Mannschaft an die Hand gibt, finde ja ich eher positiv. Also es gab sicherlich, ich will jetzt niemand was unterstellen, aber bei einigen Trainern in der Vergangenheit, bei Schalke hatte man ja so ein bisschen so den Eindruck, die haben so die Franz Beckenbauer Gedächtnisstrategie gewählt und jetzt raus und spielt Fußball. Und der achtet so sogar auf solche Sachen. Und ich finde, in der Hinrunde hat man Muslic vor allem dafür kritisiert, hat er einen Plan B. Jetzt hat er einen Plan B, der jetzt nicht so zu 100% funktioniert wegen mir. Aber jetzt dann zu sagen, boah, jetzt muss aber Muslic, ja, wer soll denn dann kommen?
Ja, also das ist totaler Quatsch.
Also soll dann Mike Büskens wieder übernehmen? Also glaubt man, dass das nochmal funktioniert, wie da vor, wann war es, vor 4 Jahren oder 3 Jahren, als da die letzten 6 Spiele da. Nein, also Muslic, also man kann wegen mir kann jeder jeden kritisieren, das ist ein freies Land. Aber ey, ganz ehrlich, also finde ich schon hart. Und da siehst du auch mal wieder, Schalke ist halt irgendwie anders. Da ist man halt schnell ganz oben, ganz schnell unten wieder.
Also das Einzige, wo ich ein bisschen mitgehe, ist, dass er schon ein bisschen, teilweise ein bisschen starrköpfig ist, wenn so ein paar Sachen offensichtlich sind. Ne? Damals mit Ayhan Becker, ne? Warum nimmst du Ayhan raus und bringst Becker auf jeden Fall und so. Das sind schon so 1-2 Sachen, wo ich dachte, na, das hätte man tatsächlich anders lösen können. Hinterher ist man immer schlauer, ne? Keine Frage. Aber was ich halt jetzt bei der Nummer halt schwierig finde, ist, wenn er wirklich die ganze Zeit an dem Defensivverbund so starr festhängt und der offensichtlich ja nicht zu 100% funktioniert. Also wenn das in 2 Wochen immer noch so ist, bevor dann kommen die Spiele gegen Hannover, gegen Darmstadt, gegen Paderborn, dann kriegst du Probleme mit diesem Defensivverbund, ne?
Und ich mache mir dann Gedanken, genau das, was du sagst. Wenn du mal wirklich Chance um Chance hergibst in diesem Defensivverbund, dann mache ich mir auch Sorgen. Solange es jetzt irgendwie mal, also gegen Magdeburg waren es 3 Tore, das hat man letztes Mal besprochen. Der Elfmeter hast du selber verkackt, das Traumtor, und dann war es halt einmal, wo du schlecht verteidigst. Jetzt war es auch wieder kaputter Abstoß und dann schlecht verteidigt. Ansonsten, der Torhüter hat die letzten 2 Wochen nichts halten müssen. Also ich glaube tatsächlich, dass Kevin Müller keine Parade gezeigt hat. Und nochmal, das ist auch kein Bashing gegen Kevin Müller, das zeigt mir aber nur, es sieht unsicherer aus, glaube ich, aber das Endprodukt ist dann gar nicht so viel unsicherer. Nur, dass du halt gerade, ich glaube, du hast halt auch gerade so ein bisschen in der Defensive so dieses.
Naja, das Endprodukt ist schon unsicherer, weil du kassierst ja viel, viel mehr Gegentore.
Das sind ja, aber das sage ich ja, wollte ich ja gerade sagen. Ja. Aber du kriegst halt aktuell jedes Mal, wenn du so gefühlt ein Gegentor kriegen kannst, kriegst du halt auch eins. Und in der Hinrunde geht halt, da kommt halt der Gantenbein aus dem Nichts und köpft den Ball noch von der Linie weg oder der Ball geht halt einen Zentimeter neben das Tor und so weiter und so weiter. Nochmal, ich will jetzt auch nicht zu viele Entschuldigungen finden. Ich finde, solange du nicht viele Chancen hergibst, und das sehe ich zumindest aktuell nicht, mache ich mir noch keine Sorgen. Aber man darf ja jetzt auch festhalten, Schalke bleibt Tabellenführer. Und Schalke hat ja einen relativ einfachen Weg, in Anführungszeichen, zum Aufstieg, oder Dirk?
Schalkes Faustpfand sind die Heimspiele. Da sind sie einfach brutal stark, vor allem wenn die abends sind. Schalke hat noch 6 Heimspiele, das sind die meisten von allen, die da oben spielen. Und die sind, bis auf das übernächste, das ist nämlich gegen Hannover, machbar auf dem Zettel. Ne? Bielefeld, Hannover, Karlsruhe, Münster, Düsseldorf, Braunschweig. Also mit dem Anspruch, den Schalke hat, musst du die eigentlich gewinnen. Ja, und dann haben sie 65 Punkte, dann auswärts, gut, klar, da ist es nicht einfach. Da spielen sie noch in Darmstadt, sie spielen noch in Paderborn, sie spielen noch in Elversberg, das sind natürlich Kracher, aber vielleicht kann man da irgendwo was wegholen und dann noch beim Spiel vielleicht in Nürnberg ein bisschen mehr holen. Das muss eigentlich reichen. Also Schalke hat alles in der Hand, Schalke hat die besten Ausgangssituationen fast, auch wenn die schweren Auswärtsspiele sind. Die Heimspiele musst du ziehen und dann... ja, hast du eigentlich einen Vorteil gegenüber allen anderen?
Absolut. Also wenn du die Heimspiele alle gewinnst, was schwierig wird, ja. Also
ja, keine Frage.
Machen wir uns mal nichts vor. Aber solltest du alle Heimspiele gewinnen, reichen auswärts 5 Punkte aus 4 Spielen.
Das Problem, ich gucke gerade, ne? Also Braunschweig wird ja auf jeden Fall ein Sonntagsspiel, weil es das letzte wird. So, Hannover ist schon ein Sonntagsspiel, das ist schon mal Mist. Dann bleibt noch Karlsruhe, Münster, Fortuna. Ich weiß gar nicht, ob die schon terminiert sind. Müsste ich gleich mal gucken. Müsste aber jetzt, werden die diese Woche terminiert oder nicht. Also da muss Schalke hoffen, dass sie mindestens mal kein Sonntagsspiel noch haben, sondern dass sie da vielleicht sogar noch ein Freitagsspiel haben. Ein Topspiel wird da, glaube ich, nicht bei sein. Vielleicht Düsseldorf, weiß ich nicht.
Also aber KSC steht jetzt hier, nee, also die anderen Spiele sind noch nicht terminiert.
Ja,
also
das wird, glaube ich, diese Woche kommen.
Überall Sonntag dran, aber noch ohne Uhrzeit. Also die sind jetzt noch nicht terminiert. Das Problem ist, ich kann mir vorstellen, dass gegen Düsseldorf könnte vielleicht ein Topspiel sein, weil, also Nachbarschaftsduell gegen Fortuna. Ja, gut, Münster und Karlsruhe sind jetzt...
Muss Samstag, weil Sonntagsspiele, die Sonntagsstimmung...
Oder Freitag.
Oder Freitag.
Freitag wäre noch besser. Also nur nicht Sonntag einfach. Ja, schauen wir mal. Also, aber nochmal, also wenn du alle Heimspiele gewinnst und 5 Punkte auswärts holst, hast du 70 Punkte. 70 Punkte reicht, um mindestens Zweiter zu werden. Das muss das Ziel sein. Sehe ich ganz genauso, dass der Weg für Schalke. Und wenn du auswärts sogar noch mal einen Bonussieg holst, was ich jetzt auch nicht ausschließen würde, dann hast du ja noch bessere Chancen.
Also wenn es nach tabellarisch geht, wird wahrscheinlich am vorletzten Spieltag an dem 32 nicht Schalke Düsseldorf Topspiel sein, sondern Elversberg gegen Paderborn. Mal sehen, ja.
Ja gut, aber von den Zuschauerzahlen ist es
ja,
trotzdem Schalke.
Aber trotzdem musst du ja, ne, ja. Das,
aber du kannst
das
ja Schalke nicht jedes Mal ins Topspiel packen.
Nein. Ja. Dresden-Lautern ist auch nicht schlecht. Aber gut, wir hoffen einfach mal auf gute Paarungen, nicht sonntags.
Ja, wollen wir Fürth abschließen mit einer Szene mit dem Elfmeter, mit dem möglichen Elfmeter an Ljubicic in der zweiten Halbzeit. Da hatte ich ja die Angst, dass der sich die Schulter kaputt gemacht hat und monatelang fehlt. Ist ja dann zum Glück nicht, aber ist es für dich ein Elfmeter?
Aus dem Spiel raus ist für mich ein klarer Elfmeter. Der ist im vollen Lauf. Da findet eine Berührung statt. Das sieht man halt auch, wie er fällt. Also das musst du mal hinkriegen, dass du im vollen Sprint so fällst, dass dein Popo nach vorne geht. Also das kriegen, glaube ich, nur Weitspringer hin. Also da hat auf jeden Fall ein Kontakt stattgefunden. Im Mittelfeld hätte der Schiri sofort gepfiffen. Also warum soll... Ljubicic ist frei durch. Ne? Also aus dem Spiel heraus muss er meiner Meinung nach Elfmeter pfeifen. Für einen VAR ist das dann nichts, weil das ist so eine Muss-Kann-Entscheidung. Ne? Also es ist keine klare Fehlentscheidung. Von daher, VAR-Einsatz ist da für mich, das sind so Szenen, da brauche ich den VAR nicht. Das muss ein Schiri aus dem Spiel sehen. Wenn der VAR das dann hinter in der Zeitlupe, dann siehst du auch gar nicht diese Dynamik, die dahinter herrscht, steckt und so. Das fehlt mir ja immer so ein bisschen bei diesen Zeitlupenbildern, siehst du ja gar nicht. Der Typ ist im vollen Lauf, da reicht es halt, wenn nicht einer mal an der Seite mal anpackt. Und wie gesagt, so wie er fällt, das kannst du gar nicht konstruieren. Ne? Also von daher ist das für mich ein Elfmeter. Dann ist es übrigens auch eine Notbremse. Dann machst du das 1-1 und spielst die letzten, was waren hat dann 25 Minuten, war glaube ich kurz vorm Ausgleich, ne? Da spielst du die letzten 25 Minuten in Überzahl. Also das wird das Spiel nochmal anders, ne? Aber das sind so Kleinigkeiten. Du hast andere Möglichkeiten gehabt. Ich finde es schwierig, sich immer auf den Schiri dann zu stürzen. Also Schalke hätte das gar nicht nötig. Schalke hat genug Qualitäten, das auch ohne Schiedsrichterentscheidung zu schaffen.
Ja, ich muss sagen, ich habe das tatsächlich, die Szene da ohne Ton gehört, weil da gerade was, egal, aber ohne Ton gehört und im ersten Moment dachte ich, oh, okay, klarer Elfmeter. Es macht mir übrigens Angst, dass wir uns so oft zustimmen. Ist ja völlig anders als die letzten Wochen immer. Wo ich dann die Zeitlupen gesehen habe, dachte ich mir, ja, also ist schon sehr, sehr wenig. Ja, ich bin dann bei dir, dass man da auch sagt, da reicht eine kleine Bewegung. Aber so nach den Zeitlupen denke ich mir, ja gut, also wenn das gegen uns gepfiffen, gegen Schalke gepfiffen wäre, hätte ich mich auch aufgeregt dann eher.
Aber geht er mit dem Arm dahin?
Bei dir,
der ist im vollen Lauf im Strafraum. Dann geht ja, er da nicht mehr, hat er da nicht mit dem Arm hinzugehen.
Für den, ja, und für den VAR ist es dann, sehe ich dann auch so nicht. Aber er, klar, er kann es natürlich im Spiel schon pfeifen, weil es, also die Art und Weise, wie er fällt, ist ja komplett strange. Also das kannst du dir, also wenn du eine Schwalbe willst, fällst du anders, dann fällst du ja auch nicht absichtlich auf deine Schulter. Also das macht auch überhaupt keinen Sinn.
Und der ist frei durch, ne? Warum soll er sich fallen lassen? Also das fand ich, also das war einfach, ist egal. Also in meinen Augen, Elfmeter, rote Karte, zack.
Ja, und Ljubicic ist ja auch jetzt kein Spieler, der für Schwalben bekannt ist. Also das kommt noch dazu. Übrigens, wir haben überhaupt nicht über das Tor gesprochen. Ja, also ganz unfassbar, oder? Also
ja,
wie der den da reinzimmert. Also der hast du gar nicht mehr gesehen, wie der.
118 km/h oder so? War das, kann das sein?
Also, also unfassbar. Also Ljubicic, muss man sagen, nicht so auffällig wie Aushish, nicht so auffällig wie Ndjai und natürlich kein Dzeko, aber jetzt auch schon zwei Tore, vor allem das ganz Wichtige und also der gefällt mir auch immer besser, ich glaube, der kommt auch immer besser rein. Das erste Spiel in Bochum, wenn du dich mal erinnerst, das war gar nichts und danach wird es jetzt immer besser. Aber damit kommen wir tatsächlich von sehr, sehr gut Ljubicic zu... Das geht gar nicht. Da sind wir wieder bei den Schiedsrichtern. Also da gab es ja dieses Wochenende in der zweiten Bundesliga ja einige, sagen wir mal, seltsame Schiedsrichterentscheidungen. Paderborn hat in Kaiserslautern von einigen sehr komischen Entscheidungen profitiert. Darmstadt wiederum hat in Dresden unter einigen, ja, auch sehr seltsamen Entscheidungen gelitten und der Darmstädter Torhüter Schuhn, der hat sich ja danach bei Sky, hat dann frei Schnauze rausgeredet und hat auch gemeint, das ist eine Riesenkatastrophe und der Schiedsrichter hat da nichts zu suchen und hat auch gefordert, dass, weil der Schiedsrichter in Dresden hatte erst 25 Zweitligaspiele auf dem Buckel und hat dann eben auch gefordert, dass bei den Spielen also in denen ums was geht, was in der zweiten Liga natürlich schwierig ist, weil die halbe Liga später noch
gegen den Abstieg,
dass da erfahrenere Schiedsrichter eingesetzt werden. Und so gefühlt war so der Unterton, ja, wer eigentlich von den Top-Teams in der restlichen Saison das größte Schiedsrichterglück hat, der wird dann am Ende auch aufsteigen. Schwierige Thematik. Ich fand die Schiedsrichterleistungen auch nicht gut. Wir haben in Fürth einen ordentlichen Schiri gehabt. Wie gesagt, diese Elfmeterszene kann man sicherlich diskutieren. Siehst du eine Lösung für das Problem?
Das ist ja ein viel größeres Problem, ne? Also ist die Qualität der deutschen Schiedsrichter ausreichend? Ich finde es jetzt schwierig zu sagen, da dürfen jetzt nur Erfahrene ran. Also ich meine, die anderen, das heißt ja, dass die Jungen alle keine Ahnung haben. Es gibt mit Sicherheit auch junge Schiedsrichter, die trotzdem eine super Spielleitung haben, ne? Also das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Und ich mag den Schuhn übrigens, mega super Interviewpartner, weil der halt auch immer frei rausspricht. Es dann immer alles auf den Schiri zu schieben, finde ich auch immer, das ist mir immer zu einfach. Ne, also meistens, klar sind das teilweise auch entscheidende Szenen, aber meistens hast du ja eigentlich auch das Werkzeug, um das im Spiel zu regeln. Jetzt irgendwelche Schiedsrichter hier zu sagen, die auf den Top spielen, dürfen nur die Top-Schiedsrichter, also die können auch nicht, die können auch nur am Wochenende, dürfen die auch nur ein Spiel pfeifen in der ersten oder zweiten Liga. Und die jungen Leute müssen rangeführt werden und die müssen auch lernen, in einer Atmosphäre wie in Dresden zu bestehen. Und dafür werden die ausgebildet. Dann muss man halt überlegen, ob der DFB die richtig ausbildet, ne?
Das ist eine andere Frage. Ich finde die Qualität der Schiedsrichter, muss ich schon auch sagen, also in der Bundesliga gibt es ja jede Woche schon Diskussionen.
Ja.
In der zweiten Liga ist es schon nochmal Niveau drunter, aber klar, das hat bedingt ja auch die Liga. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, also jetzt, man kann ja jetzt auch nicht sagen, okay, wir lassen jetzt in der Bundesliga die jüngeren Schiedsrichter pfeifen.
Ja,
da geht es ja auch um Champions League und Abstieg. Da gibt es ja im Grunde auch kein großes Mittelfeld. Dadurch, dass jetzt wahrscheinlich der fünfte Platz noch für die Champions League reicht, reicht Platz 7 für Europa oder vielleicht Platz 8.
Ja, ja.
Da sind ja auch alle entweder oben oder unten. Also
Sollen die dann alle nur noch in Wolfsburg oder Heidenheim pfeifen oder was? Also das ist ja, das ist ja Quatsch. Also das vor allem auch, also ich finde das auch albern, ich reg mich da ja auch drüber auf, aber es ist halt im Endeffekt so, es ist ja jetzt keiner der Vereine da oben so begünstigt worden in dieser Saison, dass er, ich glaube, die wahre Tabelle kann man sich ja mal anschauen. Schalke hatte auch die Probleme, wir haben über das Tor in Bochum gesprochen, was also in keinem Stadion in den letzten Wochen überhaupt nur ansatzweise so gepfiffen worden wäre. Den Silla-Elfmeter beim Heimspiel gegen, weiß ich gar nicht mehr wen,
Paderborn.
Paderborn auch, also es gab genug Entscheidungen.
In Münster auch, dieses Tor.
Ja, das Tor, ja. Also ganz ehrlich, also Schalke hätte auch in den Spielen ausreichend Möglichkeiten gehabt, das Spiel auch so zu entscheiden. Also von daher finde ich das immer schwierig. Es ist immer sehr einfach, alles auf den Schiri zu schieben.
Ist es, trotzdem können wir mal festhalten, auch die Schiris müssen besser werden. Also das diese Woche war schon, das geht gar nicht. Also wir wollen ja auch keine Schiri-Schelte betreiben, aber das war schon schwierig zum Anschauen. Und ich habe auch Kohlfeld hat es ja auch dann sehr nüchtern auch erklärt. Und ich habe dann schon mit denen mitleiden können, weil ich, wie du sagst, Schalke hat es jetzt auch ein paar Mal gehabt. Aber gut, hoffen wir einfach, dass es sich am Ende alles ausgleicht und dass dann am Ende die zwei besten Mannschaften verdient aufsteigen und die drittbeste Mannschaft es dann in die Relegation schafft.
Und dass eine der ersten beiden Mannschaften Schalke ist.
Das hoffen wir auch, ja. Dirk, dann ist dir noch unter der Woche, um mal jetzt wegzukommen vom Spielgeschehen am Wochenende, ist dir noch aufgefallen, dass die Donnerstagseinheit etwas anders war als sonst. Und du hast auch einen Rat an die Fans. Erzähl mal.
Ja, es ist ja meistens so, dass der Verein zwei Einheiten offen macht bei einem normalen Spielwochenende. Dieses jetzt geht's nicht, weil es Freitag ist. Da wird die einzige offene Einheit am Mittwoch sein. Aber in der Regel ist das so, dass meistens Anfang der Woche und dann Mitte, Ende der Woche donnerstags meistens dann die zweite öffentliche Einheit ist. Das ist meistens eine Spaßeinheit. Die hat auch, ich habe den Namen vergessen, irgendwie Tap-Tap-Einheit oder irgendwie sowas. Also meistens ist ein Tag vorher, ist eine richtig anstrengende Doppeleinheit, die erste auf dem Platz. Nachmittags gehen die Profis dann meistens noch in den Kraftraum. Und dann sind die so Körper so geschlaucht, dass die am nächsten Tag, vor allem bei den Spielern, die sehr wichtig sind, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, wie Kollege Karaman, Karius, Dzeko, Katic, die gehen dann in die sogenannte Belastungssteuerung. Also es ist ja ganz häufig so, dass Spieler nicht auf dem Platz sind, dann heißt es Belastungssteuerung, das ist erstmal keine, da gibt noch keine Alarmsignale, sondern die werden dann halt, die gehen dann drin aufs Fahrrad oder so, weil die haben ja den ganzen Tag auch diese Brustgurte um, da werden ja alle möglichen Daten werden gelesen. Und wenn da Daten sind, die sind in einem Bereich, der zu hoch ist, dann werden die halt am nächsten Tag ein bisschen runtergefahren, dann gehen die nicht mit auf den Platz. Ausnahme ist Elfhausi, der braucht nie Belastungssteuerung. Das ist unglaublich, haben wir Muslic auch gefragt. Jetzt war es letzten Donnerstag so, dass tatsächlich 13 Spieler nur draußen waren. Also die komplette quasi erste Mannschaft mit Ausnahme von Becker, Aouchiche und Elfhausi war drin. Was natürlich dann für die Fans kacke ist. Die kommen dahin, um Autogramme zu holen. Das war dann auch noch schönes Wetter. Bei Frost und Schnee haben die Jungs ja verständlicherweise keine Autogramme geschrieben. Das ist natürlich dann doof. Und dann war eine Frau neben mir und hat gesagt, so, jetzt habe ich meinen Sohn extra aus der Schule genommen und bin anderthalb Stunden hingefahren. Wir wollten ein Interview, ein Autogramm von Dzeko haben. Dann sage ich so, ja, donnerstags kann das tatsächlich, es kann auch an anderen Einheiten passieren, donnerstags ist die Wahrscheinlichkeit aber relativ hoch, ne, weil das so eine Lulu-Einheit ist. Jetzt war es in diesem Fall auch so, Muslic hat uns das erklärt, dass er da auch nochmal die Jungs ein bisschen zurücknehmen wollte, weil am kommenden Tag ein relativ stressiger Reisetag anstand. Ne. Die Schalker sind nach Nürnberg mit dem Zug gefahren, von Duisburg aus. Da sitzt du natürlich lang und so und deswegen wollte er da nochmal ein bisschen drauf vorbereiten auf den Reisetag. Deswegen waren die Jungs da nicht dabei. Also ich kann immer nur allen Fans sagen, sucht euch meistens am besten die Dienstagseinheit raus. Wenn die offen ist, da ist die Chance, dass alle Spieler am Platz sind, relativ hoch.
Ja, wunderbar. Ja, dann kommen wir auch noch mal kurz zu den Auswärtsfahrten. Du hast es angesprochen, jetzt nach Fürth sind sie mit dem Zug gefahren. Nach Kiel ist man ja sogar mit dem Bus gefahren, 7 Stunden. Und wir wollen jetzt ja nichts, wir sind ja keine Mediziner, aber das ist ja vielleicht auch für den Rücken vielleicht nicht so ganz interessant, uninteressant, weil sich ja auch Karius dann nach dem Kiel-Spiel dann eben auch abgemeldet hat mit Rücken. Und ich habe mir mal die restlichen...
Ja, ob das jetzt an der Busfahrt lag, weiß ich nicht. Ne? Aber das ist ja schon, es ist halt schon so, ich glaube, das ist, also es gab ja sogar Spieler, die, also zum Beispiel Naldo und so, die haben sich mit einem Chauffeur abholen lassen, haben alle gesagt, was ist das denn für Dekadenz? Aber es ging ihm nur darum, dass er nach dem Training die Beine hochlegen kann. ne? Dass der halt in einer bestimmten Position, das kannst du im Mannschaftsbus übrigens auch, ne? Aber es ist halt tatsächlich so, wenn du so sitzt die ganze Zeit erstmal, dass das nicht so mega geil ist. Also heutzutage achtet man ja wirklich auf alles, ne?
Ja, ich wollte jetzt auch nicht unterstellen, dass der Rücken, also dass das deswegen kommt, aber es ist natürlich auch vielleicht nicht ganz förderlich. Und ich habe mir mal die Auswärtsfahrt jetzt noch angeschaut. Also Paderborn, das sind 157 Kilometer, das ist jetzt nicht so weit weg. Elversberg, Darmstadt ist dann das nächstweiteste, 280 Kilometer. Elversberg 325 und Nürnberg sind dann 470. Ich habe mir überlegt, ob Schalke sich vielleicht da mal auch überlegen sollte, vielleicht auch so Bundesliga-like oder Champions-League-like. Ich weiß, Finanzen sind bei weitem nicht mehr so, aber vielleicht auch einen Charterflug sich zu überlegen. Ist aber schwierig, weil das sehr, sehr viel Geld kostet wahrscheinlich.
Ja, also ich meine, überleg mal, ne, die Schalker konnten nicht mal ins Wintertrainingslager fliegen. Ja. Also ich glaube, mich hat es auch ein bisschen überrascht, dass Kiel tatsächlich mit dem Bus gefahren wurde. Also 7 Stunden ist echt ein Ritt, ne? Aber ich glaube, dass das einfach eine Kostenfrage ist. Schalke kann nur von Düsseldorf aus fliegen, wo fliegt man dann hin? Nach Hamburg, dann von da aus wieder mit dem Bus. Das ist halt auch, ich glaube, organisatorisch ist das auch nicht so einfach. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, dass Zug echt nochmal eine Alternative ist, die gar nicht so verkehrt ist, weil dann kannst du auch mal aufstehen, ne? Kannst du mal ein bisschen rumlaufen oder so. Ich glaube, dass das auch vom Platz erst nochmal was anderes ist. Ich glaube, Nürnberg und auch Elversberg könnte man zumindest partiell mit dem Zug machen. Der Bus fährt ja trotzdem runter, ne? Der holt die dann ab. Ich glaube schon, dass das echt nicht, also das ist ja schon Stress auch. Mir war das gar nicht so bewusst. Ne? In der Bundesliga war es vollkommen normal, dass die Jungs fliegen oder dann mal Bahn fahren, aber in der Regel fliegen. Ne? Dass das jetzt gar nicht mehr so ist, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also da bist halt Zweitligist, ne? Also mit allem, was dazugehört.
Ja, und wie du sagst, Bus ist ja umsonst, also nicht umsonst.
Ja, aber
ist ja auch teuer heute. Und vor allem das auch aufgrund der äußeren weltpolitischen wird das eher noch teurer, aber im Vergleich, also du musst halt sonst niemanden bezahlen. Musst den Busfahrer bezahlen und Sprit und das war's und alles andere ist natürlich teurer. Schwierig, aber okay, das müssen wir mal abwarten, also vor allem die Nürnbergfahrt dürfte interessant sein, aber da gehe ich auch davon aus,
dass sie das auch wieder zum Adidas Homeground, da waren sie jetzt ja auch, ne? Das sah ja auch ganz nett aus. Muslic hat am Pool auf so einem riesen Leinwand die Konferenz geguckt, noch und so, ne? Das waren schöne Fotos.
Ja. Gut, dann kommen wir mal so ein bisschen weg vom Sportlichen. Unter der Woche gab es noch ein paar andere News und zwar Mike Büskens kandidiert für einen Aufsichtsrat. Das war auch eine Frage von David Steines. Wie ist unsere Meinung dazu, Dirk?
Also überraschend kam es für mich nicht. Ich hatte eigentlich so gedacht, dass er schon im letzten Jahr kandidieren würde. Zumindest habe ich da so mitbekommen, dass da durchaus das Interesse auch da ist. Mike Büskens ist jemand, dem der Verein sehr am Herzen liegt, der aber auch vereinspolitisch sich durchaus auch engagiert. Das wird interessant. Also, dass das jetzt schon durchgesickert ist, gefällt, glaube ich, nicht jedem. Gerade auch, weil bisher alle anderen Kandidaten noch nicht bekannt sind. Was klar ist, ist, dass Axel Hefer, der Aufsichtsratsvorsitzende, zur Wiederwahl antreten wird und seine Periode läuft ab, genauso wie die von Holger Brauner. Das heißt, wenn die beiden nochmal kandidieren möchten, es war zumindest fast immer so, dass die aus dem Aufsichtsrat ausscheiden und sich neu zur Wahl stellen, dass die auch durch den Wahlausschuss durchgehen. Und es gibt ja immer doppelt so viele Kandidaten wie Plätze. Das heißt, 2 Plätze sind frei, heißt 4 Kandidaten werden dabei sein. Und du musst dich halt, also im Endeffekt musst du ja dich quasi anmelden. Der Wahlausschuss prüft das und lässt dich zu oder eben nicht. Und jetzt ist die Frage, Hefer, Brauner, Büskens, dann vielleicht noch ein weiterer Kandidat. Die Frage ist natürlich, Axel Hefer wird dadurch, dass er der Ziehvater bei der ganzen Baumann-Nummer war, wird, glaube ich, so durchrauschen. Das ist überhaupt kein Problem. Und bei Mike Büskens ist es so, dass wenn er es clever anstellt, er auch, glaube ich, sehr gute Karten hat. Dann ist natürlich die Frage, ob Holger Brauner sich diesem Verfahren dann stellt nochmal. Und die Frage ist, wer halt noch ein weiterer Kandidat sein könnte. Also das ist jetzt alles Zukunftsmusik, aber das wird durchaus spannend, weil Mike Büskens mit Sicherheit auch nochmal aus seiner Zeit einen anderen Blick auf Prozesse im Inneren des Vereins hat. Ne, da ist ja auch zwischenmenschlich nicht alles so sauber gelaufen in der Zeit insgesamt, sodass da mit Sicherheit der ein oder andere aus dem Verein auch jetzt ein bisschen ja, ich sage jetzt nicht besorgt, aber zumindest ein bisschen mit einer hochgezogenen Augenbraue drauf schaut.
Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob er ein guter Aufsichtsrat ist oder nicht.
Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ne,
also. Aber ich finde, je mehr sportliches Know-how du in dieses Gremium bekommst, desto besser. Und wie du sagst, also er war Trainer auf Schalke, er war Co-Trainer auf Schalke, er war Spieler auf Schalke. Gut, das ist schon ein bisschen länger her. Also er kennt den Verein und er weiß auch, wie die Sachen da funktionieren. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also,
nee, er wäre zurzeit der Einzige mit sportlicher Kompetenz. Ne? Juri Mölder ist ja nicht mehr im Aufsichtsrat. Also von daher wäre er der Erste und Einzige, der sportliche Kompetenz mitbringt. Ich finde, das brauchst du, aber du brauchst halt auch das Netzwerk. Ne? Und das haben wir ja schon tausendmal gesprochen. Also es wird jetzt wahrscheinlich dann nicht neues, großes Netzwerk reinkommen. Ne? Also wenn du wer Hefer behältst, der hat großes Netzwerk, aber das ist ja jetzt auch schon vorhanden und mit Büsken, also es ist dann wieder nicht so ein großer Kopf drin, den sich vielleicht der ein oder andere wünscht.
Aber du hättest dann einen Sympathieträger da oben drin.
Sicherlich,
also
klar.
Also das ist definitiv auch was wert.
Ja.
Ja, wir werden sehen, wir werden ja dann, wenn es Richtung Aufsichtsrat, Richtung Mitgliederversammlung geht, die ja dieses Mal im Sommer ist, also gar nicht mal so weit weg ist, werden wir da sicherlich auch nochmal drüber sprechen.
Ja, übrigens für alle, das ist ja auch nicht unwichtig, weil das Thema Trainingslager ja immer aufkam. Schalke hat das ja noch nicht offiziell gemacht, deswegen will ich da gar nicht zu viel verraten, aber ich kann euch sagen, die Mitgliederversammlung ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil da wird Schalke noch nicht im Trainingslager sein, weil da müssen ja alle da sein.
Richtig. Gut, und dann ist außerdem noch passiert, dass sich die der FC Schalke um die Lizenz in der dritten Liga beworben hat. Natürlich nicht für die Profimannschaft, sondern für die U23, die ja in der Regionalliga eine sehr gute Rolle spielt. Wir waren ja immer, oder du hast ja immer gesagt, es ist alles andere als sicher, dass wenn sie sich qualifizieren würden, sie tatsächlich auch hochgehen würden. Was bedeutet jetzt das, dass sie sich auf jeden Fall schon mal bewerben für die Zukunft der U23?
Ich lehne mich sogar aus dem Fenster und sage, dass das auf gar keinen Fall heißt, dass die Zweitvertretung, wenn sie es denn schaffen würden, haben jetzt ja doch ein bisschen Rückstand auf den ersten Platz, ist ja nur der erste Platz, der hochgeht, dass sie dann in der dritten Liga spielen würden, das halte ich für ausgeschlossen. Dass jetzt dieser Prozess so angestoßen wurde, das macht nur Sinn, dass Schalke das mal abklopft. Was brauchen wir? Können wir das leisten? Ja oder nein? Jakob Fimpel hat auch ganz klar gesagt, mein Auftrag ist nicht, den Aufstieg zu machen, der Trainer von der U23, sondern bestmöglichen Untergrund für die Schalker Profimannschaft zu halten und diese Mannschaft irgendwie einigermaßen gut aussehen zu lassen. Und nach dem letzten Jahr, wo sie ganz unten rumgekrebst sind, ist das jetzt schon echt nicht schlecht. Also Schalke hat Jakob Sachse abgegeben, den besten Torjäger, den gibst du nicht ab, wenn du aufsteigen willst. Ne, also das ist schon eigentlich alles sieht so aus, dass Schalke das abklopft. Das ist ein Vorgang, den man prüft, ne, dass man vorbereitet ist. Wenn Schalke in der Bundesliga spielen würde und sich da etabliert, dann bräuchtest du eigentlich eine Zweitvertretung in der dritten Liga, dass man dafür vorbereitet ist. Aber allein diese Doppelbelastung des Arena-Rasens, weil die Anforderungen der dritten Liga sind so, dass das Parkstadion nicht ausreicht. Das heißt, die zweite Mannschaft müsste in der Arena spielen. Du siehst es beim VfL Bochum, die haben ein Riesenproblem, weil die haben keinen Regionalliga-Platz und die zweite Mannschaft steigt wahrscheinlich ab, steht ganz unten drin, spielt jetzt jedes Wochenende mit im Ruhrstadion, die Frauen manchmal auch. Der Rasen ist eine Katastrophe, deswegen mussten die ihn jetzt ja schon wieder wechseln. Der war während der Zweitligaspiele war der nicht zweitligareif. Also das Problem hättest du dann in der Arena auch und Kosten sind einfach zu hoch. Also das ist in meinen Augen, ist das ein Testballon.
Ja, also aktuell nur zur Verdeutlichung, Schalke ist aktuell Dritter, Schalke 2, 42 Punkte, Fortuna Köln hat 50 Punkte, also 8 Punkte mehr. Allerdings hat Schalke noch ein Spiel weniger, 22 Spiele zu 23 bei Fortuna. Dennoch hat man jetzt in der Rückrunde ein bisschen abreißen lassen müssen.
Ja.
Übrigens, Jakob Sachse, ich glaube jetzt in 3 Spielen für Viktoria Köln schon 2 Tore geschossen.
Yep.
Also der macht sich, der Junge ist ja nur ausgeliehen von Schalke oder Schalke 2, je nachdem. Also mal sehen, vielleicht, ob der ist ja auch erst 19, 20, ist ja auch ein junger Kerl, der ja aus dem Nichts kam. Vielleicht ist der ja auch vielleicht eine Option für die Profis dann mal. Du willst auch was sagen?
Ja, wir müssen noch über was anderes sprechen, nämlich nicht nur die U23, die hat ja verloren am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach 2. Auch die U19 hat verloren, und zwar im Derby, haben richtig auf den Deckel gekriegt. Und Norbert Elgert ist danach extremst die Hutschnur geplatzt, weil die U19, die steht ja relativ weit unten in der Tabelle, ne? Also die
in dieser Hauptrunde, ja.
Ja, genau. Ja, da haben die gar keine Schnitte. Und Elgert, der ist ja wirklich vor mir. Der lässt sich wirklich gar nichts sagen. Der ist unkontrollierbar für den Verein, was natürlich echt schwierig ist, aber der hat halt so ein Standing, dass die den einfach lassen. Aber der hat richtig draufgehauen und hat gesagt, also so ein Trainer wie mich, also er erzählt ja gerne nochmal, wie geil er ist und wie mega, er ist auch wirklich ein geiler Trainer, ne? Also, aber er sagt, das ist Verschwendung gerade. Der Verein muss wieder mehr in die Jugend investieren und viel mehr Augenmerk auf die Jugend richten, weil sich das hinten heraus auszahlt. Du siehst einfach, sie haben zurzeit sie können da oben nicht mitspielen. Ne? Und das ist halt echt ein Problem. Er sagt auch, so viele Spieler, wie ich früher rausgebracht habe, er spricht immer, glaube ich, von 150 Spielern insgesamt, das weiß ich nicht so ganz, also ist ja auch egal. Er sagt, das Potenzial wäre derzeit nicht dazu da. Geht ja auch mal, viele Fans sagen immer, wieso werden die ganzen Alten eingewechselt, lass doch alle von der knappen Schmiede spielen. So einfach ist es nicht, weil der Qualitätsunterschied einfach riesig ist. Das bringt dann nichts, einfach einen 17-Jährigen reinzuwerfen, weil der in der knappen Schmiede gespielt hat, sondern der muss halt qualitativ auch in der Lage sein, bei den Profis mitzuhalten. Und das sind die aktuell halt nicht. Und das finde ich schon einen krassen Alarmruf von Norbert Elgert, der sagt, aktuell können wir das nicht leisten, weil wir nicht die Qualität haben, weil der Verein vielleicht da ein bisschen zu sehr den Geldhahn auch zugedreht hat. Natürlich müssen sie es auch, aber der fordert schon, dass da nochmal mehr reingepusht wird. Bin gespannt, was dann da im Sommer noch passiert, ob der Verein dem Ganzen nachkommt.
Er hat aber auch gemeint, dass er davon ausgeht, dass die Vereinsführung dem nachkommt. Also,
na klar,
vielleicht noch ein bisschen,
wenn Norbert sowas sagt.
Beschwichtigt.
Nee, beschwichtigt nicht, der weiß schon ganz genau, was der macht.
Ja, ich kann das schon verstehen, wobei ich auch das Spiel gestern so mit einem Auge gesehen habe. Ich hatte nämlich Dienst. Also das 2-0 ist kein Tor, sorry. Also das ist ein Wembley, das ist für mich auf der Linie und das war dann auch der entscheidende Treffer. Ich finde, das Schalke da auch gar nicht, also 4-1 ist zu hoch. Aber klar,
Dortmund ist letzter, ne, glaube ich, also in der Hauptrunde. Dortmund ist, glaube ich, auch letzter.
Nee, ich glaube, die sind vor, aber ich habe es jetzt nicht
ist
mehr genau im Kopf.
Ich will
jetzt auch nichts mehr. Aber trotzdem will ich nur sagen, man darf aber auch nicht vergessen, dass die U19 dieses Jahr ja schon einen Spieler rausgebracht hat, nämlich Valentovic. Letztes Jahr Chibara auch. Also es kommt ja trotzdem was nach, auch wenn die.
Aber das sind aber beide Spieler, die nicht ausgebildet wurden auf Schalke, sondern die geholt wurden und sich dann auf Schalke also ein Jahr noch entwickelt haben. Ne? Also
ja. Es stimmt, aber er fordert ja auch Spieler ja auch für die U19 jetzt explizit. Also dieser Nascimento, den sie geholt haben aus Luxemburg, der hat das Tor geschossen noch. Der Trubic, der ist aber eingewechselt worden, der hat mir auch ganz gut gefallen. Auch mit seinem Körper, die Minuten, wo er gespielt hat. Und dann hat man noch Luca Vosa. Also man hat schon ein paar Spieler. Aber klar, wenn du natürlich andere Qualität gewohnt bist und er kann das natürlich schon besser einschätzen als alle anderen. Wie war der Jahrgang vor 2 Jahren, vor 4 Jahren, vor 8 Jahren, vor 20 Jahren, dann ist das ein Hilferuf, den man sicherlich ernst nehmen sollte. Bin ich auch, sehe ich auch wie du. Ja, definitiv. Wie kommen wir von der Schimpftirade von Elgert zu Das ist geil, weil du hast da letzte Woche schon was gefunden von einem Engländer.
Also ich hab Rob kennengelernt. Rob kommt aus Yorkshire in England und fliegt für jedes Heimspiel nach Gelsenkirchen. Deswegen hat er mich jetzt unter der Woche angeschrieben und hat gefragt, ob ich schon den Spielplan hätte, weil er müsste Flüge buchen und ich sei doch an der Quelle. Da habe ich gesagt, Kollege, da habe ich mal so gar keinen Einblick drauf. Das wird zwischen Polizei, DFL und Sky und RTL und allen anderen verhandelt. Auf jeden Fall geht Rob jedes Mal in den Schacht 6. Das ist die Kneipe vom Supporters Club am Schalker Markt und kauft dort 5 Flaschen Zeckenschutz. Das ist so ein blauer Schnaps. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du damit? Ja, die nehme ich mit nach Hause. Und er sagt, wie, die nimmst du mit nach Hause? Ja, ich kann nur die Kleinen mitnehmen, weil ich reise ja nur mit Handgepäck. So, dann hat er mir ein Beweisfoto geschickt. So sieht das dann aus. Dann packt er die in den Beutel rein und hat gesagt, er fliegt in der Regel vom Dortmunder Flughafen. Und dann hat er auch in seiner Story, hat er dieses Foto, wo er das Ding rausgelegt hat, mit Verortung, Flughafen Dortmund. Also die, aber er ist immer durchgekommen. Also das finde ich eigentlich ganz geil. Und dann hat er mir auch ein Beweisfoto geschickt, dass er sich das Ding dann in Yorkshire, also seine Freundin steht da wohl auch total drauf. Also Freundin von Rob genießt sich dann auch mal den Zeckenschutz dann in Yorkshire. Und er ist jetzt am Freitag dann auch wahrscheinlich wieder da, kauft wieder 5-mal Zeckenschutz, ab ins Handgepäck. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Geht ja, klar. Aber es gehen nur 5. Also mehr geht nicht. Kosten 10er dann.
Also allein, dass dieser Likör Zeckenschutz heißt, finde ich ja überragend. Also ja.
Ich will ja auch nicht wissen, es ist ganz blau. Also wahrscheinlich kriegst du auch blaue Zähne davon. Ich weiß es nicht. Aber ja, lieben Gruß an Rob. Ja, enjoy.
Ja.
Cheers.
Und wo wir dabei sind, auch einen lieben Gruß an den User Büb Linus. Der hat uns nämlich tatsächlich auf die heiße Fährte bei Peter Senscheid gebracht.
Oh ja.
Und was macht eigentlich Peter Senscheid? So, also ein bisschen was konnte man im Internet finden, aber sehr, 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 sehr wenig. Und, ich erzähle mal jetzt ein bisschen. Also der kam 1989 von Alemannia Aachen. Und interessanterweise hat er auch tatsächlich nur für die beiden Clubs gespielt. Also heute auch sehr ungewöhnlich, also nur für Aachen und für den FC Schalke. In der zweiten Saison bei Schalke dann der Aufstieg gelungen. Trainer zu Beginn der Saison, übrigens Peter Neururer, das war mein erstes Schalke-Spiel. Trainer zum Ende der Saison, mit dem sie dann aufgestiegen sind, Alexander Ristić und seine Bonbons. Und, im drittletzten Spiel der Saison hat Peter Senscheid gegen Fortuna Köln eine Viertelstunde vor Schluss den Siegtreffer gemacht. Der Ausgleich wurde von Alexander Borodjuk erzielt. Und das war der entscheidende Treffer zum Aufstieg. Also er war sozusagen das, was die jungen Fans mit Rodrigo Salazar verknüpfen. Das Parkstadion hat komplett getobt. Und Schalke ist dann, wie gesagt, aufgestiegen. Insgesamt hat er für Schalke 159 Spiele gemacht, 46 Tore. In der zweiten Liga waren es 69 Spiele, 28 Tore. In der Bundesliga waren es 80 Spiele, 18 Tore. Da kommen auch noch 11 Assists dazu. Wie viele Assists in der zweiten Liga waren, ist nicht seriös zu sagen, weil das wurde damals noch nicht geführt. 95 danach, jetzt kommen wir, was er eigentlich macht. 95 musste er dann verletzungsbedingt, seine Karriere beenden, hat danach ein BWL-Studium und in der Marketingabteilung auf Schalke gearbeitet. Das konnte man auch online noch finden. So. Das war zu Zeiten von Stevens und Assauer, also absoluten Hochzeit. War bis 2016 auch Teil der Traditionsmannschaft. Und seitdem nicht mehr, weil seine Knie nicht mehr mitspielen, hat er, und jetzt kommen wir dazu, wir sind dann nämlich drauf, also der User hat uns dann einen Kontakt und ich habe dann tatsächlich mit Peter Senscheid kurz telefonieren können. Ein sehr netter Gesprächspartner, muss ich sagen, und er hat mir noch ein bisschen was erzählt. Was hat er nämlich noch gemacht? Er hat noch mit Tony Woodcock, dem ehemaligen Hamburg-Profi, hat er eine, Sportberatungsfirma mit, also hat er gearbeitet, also nicht nur jetzt nur reine Fußballer, da waren auch andere Sportler dabei, aber dann hat er irgendwann gemerkt, dass ihm das zu viel Aufwand ist und er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will und hat sich dann komplett aus dem Business zurückgezogen und hat einfach einen 9-to-5-Job angenommen und arbeitet jetzt seit 2,5 Jahren bei einem Büroausstatter, den Namen werde ich jetzt natürlich nicht nennen, aus Düren, das ist ungefähr 150 Kilometer von Gelsenkirchen entfernt und hat davor jahrelang bei einem anderen Fachhändler im Vertrieb gearbeitet. Und, laut eigener Aussage ist es so, dass er aktuell sehr gern Golf spielt, Schalke auch immer noch die Daumen drückt, aber er sagt, es ist jetzt mittlerweile so, dass er kaum noch im Stadion ist, er wird immer mal wieder eingeladen und dann versucht das auch zu machen, aber die 150 Kilometer mit Kindern und groß, also er ist wohl schon Opa, ist natürlich nicht ganz so einfach für ihn. Aber ich habe ihn dann gefragt, ob irgendwie im Bösen mit Schalke auseinandergegangen ist und so. Da hat er gemeint, nee, überhaupt nicht. Alles wunderbar. Aber wie gesagt, er hat jetzt letztens, Ende dieses Jahr oder letztes Jahr, hat er seinen 60. gefeiert. Peter Senscheid, ich weiß, als ich damals zu Schalke kam, ja, war mega. Ich dann, wenn ich das, die Spiele nachgespielt habe, war ich über Peter Senscheid im Garten. Weil das war der, der Tore geschossen hat. Ja, das war ein kleiner, wuseliger Stürmer. Sehr, sehr nett. Also nochmal großen Dank an Büb Linus für den Hinweis, wie wir da drauf kommen können und mit ihm sprechen könnten. Und der User, der bei YouTube jede Woche nachgefragt hat, was macht eigentlich Peter Senscheid? Bitteschön. Jetzt ja, kannst geil. Du dich an Peter Senscheid auch noch erinnern?
Ja, tatsächlich, ne? Früher auch. Also ich habe, glaube ich, auch noch. Hat er nicht, in welchem Trikot hat der gespielt? Hat er nicht auch in dem Raktiv-Trikot gespielt?
Raktiv, ja.
Das hängt hier nämlich. Ich glaube, es ist sogar. Hat er die, welche Rücknummer hatte der? 9 oder 11?
Ich glaube 11.
Ja, ich glaube 11. Okay, dann habe ich es nicht. Ich habe nämlich die 9. Naja, egal. Ja, klar. Ich finde es aber auch gut, dass der Verein zumindest versucht, die Älteren immer mal wieder einzuladen. Also ich weiß, dass Olaf Thon da für verantwortlich ist, so aus seinem Jahrgang alle so dabei zu halten und dass auch ganz viele dem immer nachkommen. Ne? Also na klar, gerade so Eurofighter und so noch sehr nah. Aber das finde ich eigentlich auch wichtig. Ne? Also dass du die auch immer am Verein ranhältst und die immer mal wieder dazu holst, dass die einfach dann auch mal wieder Teil der Vereinsgeschichte dann auch live miterleben können, ne?
Absolut, absolut. Ich meine, ja. Vor allem Spieler, die halt auch was für Schalke auch geleistet haben.
Ja, ja, klar.
Und ja, so viele Spieler gibt es nicht, die das Tor zum entscheidenden Aufstieg dann gemacht haben. Also ich glaube, 3 dann, oder? Ich meine, wie oft ist Schalke aufgestiegen? 3-mal? Oder 4-mal, weiß ich nicht. Naja, gut, aber damit hätten wir das, was macht eigentlich, abgeschlossen und damit kommen wir zu den Fragen. Wir haben uns da ein paar Fragen rausgesucht und Dirk, die erste Frage, die geht tatsächlich an dich und ist eine reine berufliche Frage. Welche Auswärtsfahrt ist für dich berufstechnisch am schlimmsten und welche am besten? Also wo kann man am schlechtesten besten Interviews führen? Wo kommt man am besten schlechtesten an die Spieler ran? Dirk, erzähl mal.
Naja, also wir kommen ja überall an die Spieler ran, weil das ja, wir sind ja rechte Partner, ne? Also wir stehen ja am Spielfeldrand, werden uns die Spieler hingebracht. Ich weiß aber noch aus der Zeit vom Radio, dass es halt auch nochmal Unterschiede gibt, ne? Also wenn du zum Beispiel das Berliner Olympiastadion nimmst, das ist ja so riesig und da sind die Wege so behämmert. Also du musst bis ins Marathontor, um da das Busankunftsinterview zu machen. Der Presseraum ist aber komplett auf der anderen Seite oben im ersten Stock. Die Mixed Zone, das ist ja da, wo die Interviews hinterher geführt werden, die nicht am Platz geführt werden dürfen, die ist dann wieder ganz woanders. Also die Wege sind einfach so unendlich lang. Und der TV-Compound, das ist der Bereich, der Parkplatz, wo die Übertragungswagen stehen, wo auch unsere Besprechungen stattfinden und so, wo wir auch in der Regel parken dürfen, ist auch nochmal ganz weit entfernt. Das ist eine Katastrophe, ne? Also wenn du dann mal zum Beispiel Leverkusen nimmst, da sind die Wege ganz, ganz, also das haben die einfach das Stadion komplett danach ausgelegt, dass du einfach kaum Wege hast. Mal ganz davon ab, dass das Catering in Leverkusen übrigens überragend ist. Gibt's hinterher immer noch so eine kleine Eistruhe, wo man noch so ein Magnum sich nehmen kann oder so. Also natürlich ist bei den alten Stadien, wenn du die halt so umgebaut wurden in der zweiten Liga, Elversberg ist eine reine Baustelle. Also da dann auch wirklich immer jedes Jahr gefühlt ist ja immer was anders, weil eine Tribüne weg ist und dann die andere, dann musst du teilweise in Containern arbeiten. Darmstadt ist ja auch umgebaut, alles, da musst du dann dich erstmal zurechtfinden und weißt dann auch teilweise gar nicht, wo du her musst. Manchmal wissen das die Ordner selbst gar nicht. Das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt jetzt nicht das Stadion, wo ich sage, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und es gibt auch nicht das Stadion, wo ich sage, da habe ich am meisten Bock drauf. Es hat so alles so seine Herausforderung. Ich mag, wenn alles schön nah beieinander ist, ich keine großen Probleme habe, wenn ich zum Stadion hinfahren muss und abends wieder wegfahren muss. Da gibt's dann auch Probleme, wenn du in Karlsruhe bist, stehst da komplett außerhalb irgendwie und kommst da auch gar nicht weg, weil es nur eine Straße gibt. In Darmstadt musst du durch so einen Wald fahren und da ist dann so ein Ascheparkplatz komplett auf der anderen Seite des Stadions. Bis du da rausbrichst und dann durch die ganze Stadt, dauert das Jahre. Also da gibt es auf jeden Fall Stadien, die das besser logistisch geregelt haben.
Ja, also die Frage kam von Sönke und wir halten fest, in Berlin wirst du zum Nils und bewegst dich viel. Wunderbar. Dann die zweite Frage von David Hassel, HCL, ich nehme mal an, das wird Hassel gesprochen. Was ist eigentlich mit Vitali Becker? Man hört auch gar nichts und auch in dem Rahmen noch haben auch noch ein paar andere User auch noch gefragt, wie es eigentlich bei Lasme und anderen Verletzten aussieht. Wie ist da das Update? Ja.
Also Stand letzten Donnerstag war, dass alle draußen waren und individuell trainiert haben, teilweise auch mit Ball. Vitali war eine ganz lange Zeit ja gar nicht draußen, Christopher Anti-Ajay auch nicht, Lassme zwischenzeitlich auch nicht. Meine Infos sind, dass die diese Woche den nächsten Schritt machen sollen Richtung Mannschaftstraining. Ob es dann schon für Teile des Mannschaftstrainings reicht, weiß ich nicht, aber da werden wir mit Sicherheit bei Vitali Becker jetzt auch aufgrund der Länge, bei Christopher Anti-Ajay sowieso und bei Lassme sowieso, ich denke mal in den nächsten 2-3 Wochen werden die nicht im Kader sein. Bei Lassme wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Aber sie sind auf jeden Fall auf einem einigermaßen ordentlichen Weg. Man sieht sie jetzt schon wieder draußen. Das ist ja meistens der nächste Step.
Weiß man denn eigentlich, hat Schalke das offiziell verkündet, was Vitali genau hat?
Ja, also es hieß ja immer ein Schlag aufs Knie. Also das hat man ja auch gesehen, die Szene, ne? Dass da nichts gerissen ist. Ist ja ein großes Glück. Ich denke mal, also es war wahrscheinlich eine schwere Einblutung. Und selbst wenn du dann da irgendwo was hast, das ist halt einfach unfassbar schmerzhaft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht ein Band ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dafür hat es nämlich dann jetzt doch ein bisschen länger gedauert als zunächst geplant. Aber ja, was genau, eine genaue Diagnose gibt Schalke ja nicht mehr raus, weil sie sagen immer, es ist Schutz der Persönlichkeit der Spieler. Ich denke mir immer so, mein Gott, die arbeiten in einem Job, wo das total normal ist, dass du eine Verletzung hast, dann kann man auch sagen, was man hat. Ne? Aber
ja, gut. Wobei, ganz ehrlich, im Eishockey, da wird immer nur von Unterkörper- und Oberkörperverletzung gesprochen. Okay. Finde ich halt auch total witzig. Also,
aber es geht doch auch darum zu wissen, so, ne, wie schwer ist das jetzt bei Christopher Anti-Ajay, wissen wir, es ist eine Entzündung in der Achillessehne. Das ist natürlich auch ganz, ganz langwierig. Ne? Also Entzündung gerade in dem Bereich ist halt auch echt scheiße. Ne?
Ja, wobei man natürlich jetzt auch gesehen hat, also bei Vitali, den ich ja in der Hinrunde wirklich überragend finde, eigentlich fast mein Lieblingsspieler in der Hinrunde gewesen, dadurch, dass Ajay da ist, ist das jetzt nicht so schmerzhaft. Und bei den Offensiven hast du natürlich jetzt auch gesehen, als jetzt Süller ausgefallen ist, jetzt gegen Ding, da war jetzt auf der Bank nicht mehr so viel. Du hattest Gomis und zwei Teenager mit Valentovic und mit Gibara. Und gut, offenbar sieht ja Muslic auch Bachmann als Offensiven. Ich nicht, aber das ist was ganz anderes. Aber deswegen hoffen wir, dass da die Leute auch zurückkommen und nochmal mehr Optionen geben.
Ja.
Da wären wir auch schon direkt bei Süller. Der Chico fragt, ist Silla wirklich verletzt oder steht doch ein Wechsel an? Das kannst du, glaube ich, kurz beantworten.
Uns wurde ganz klar gesagt, es ist eine Verletzung, deutet jetzt nichts darauf hin. Das heißt heutzutage nichts, ne? Aber ich würde jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass der auch bis zum Sommer bleibt.
Genau.
Ich weiß auch gar nicht, ne? Es sind, glaube ich, noch ein paar Fenster noch bis Mitte März offen oder so, aber ich bin da auch nicht so mega informiert. Ich glaube nicht, dass das die Märkte sind, die für Silla und sportlich und für Schalke finanziell interessant sind.
Na gut, MLS ist noch offen. Das wäre ja ursprünglich auch hingegangen. Also,
okay, ja gut. Dann vielleicht.
Er muss halt nur ein anderer Club sein als dieser. Egal. Ja. Und dann haben wir noch Kerlo Kiste 1984. Der auch eine persönliche Frage. Ich schaue jede PK. Erstmal Kudos. Aber wie genau läuft diese ab? Gibt es eine feste Fragereihenfolge?
Weil ich immer anfange? Haben wir uns irgendwann mal angewöhnt. Also es ist ja so, dass vor der Pressekonferenz es immer schon ein Gespräch mit Miron Muslic gibt. Das findet im Off statt. Das heißt, da werden offene Fragen gestellt und er kann auch relativ offen antworten. Das werden wir nicht zitieren. Da geht es einfach darum, dass da nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Ne? Du weißt ja auch, bei der Pressekonferenz ist mittlerweile so, da sind 17 Kameras drauf gerichtet. Sagt der einen unüberlegten Satz, wird das sofort breitgetreten, bis der Arzt kommt. Das hat noch nie mal was damit uns zu tun, sondern das machen dann auch alle im Internet. Diese Runde, die vor der PK ist, die ist einfach ein bisschen freier. Da geht es auch tatsächlich nicht immer nur um Schalke. Wir haben uns letztes Mal auch über den Super Bowl unterhalten und über, was weiß ich nicht alles, also über Urlaube und keine Ahnung. Es geht darum, einfach ein bisschen warm zu werden. Das ist ja auch mal ganz wichtig, dass man sich mal zwischenmenschlich ein bisschen austauscht, dass Miron uns auch sagt, wenn ihm was nicht passt an unserer Berichterstattung, wir auch Miron sagen, wenn uns irgendwas nicht gepasst hat, dafür ist diese Runde da. Da werden manchmal übrigens dann auch schon Sachen besprochen, die wir dann nicht unbedingt in der PK nochmal machen. Ne? Wenn es um Verletzungsupdates gibt, es bringt nichts, wenn du in der PK nach jedem einzelnen Spieler fragen musst. Das machen wir meistens in der Runde davor, dass wir diese Sachen schon mal haben. Ne? Weil das ist dann einfach, das zieht zu viel Zeit. Und bei der PK ist das so, das ist ja immer dynamisch. Ich fange meistens an, das hat sich irgendwie so eingebürgert, das ziehe ich jetzt auch gnadenlos durch. Und dann ist das tatsächlich, manchmal ist es so, dass wir vorher da stehen, wir sind ja meistens schon alle so eine halbe Stunde eher im Presseraum, dass wir dann so ein bisschen und auch gucken, überlegen, was für Themen liegen auf der Straße. Das hat natürlich auch damit zu tun, weil ich ja manchmal auch lese, was sind das für doofe Fragen? Es ist ja eine Pressekonferenz, die mittlerweile zwar überall hin übertragen wird, ne, die Fans können das auch sehen, aber es ist ja eine Konferenz, die abgehalten wird, damit unsere Beiträge beliefert werden. Das heißt, ich habe im Kopf, ich mache einen Beitrag über keine Ahnung, sage ich jetzt mal Kevin Müller, dann stelle ich natürlich zwei Kevin Müller Fragen. Auch wenn die vielleicht jetzt für die Fans gerade uninteressant sind, weil die ja was ganz anderes hören wollen. Aber die sind für meinen Beitrag wichtig. Da brauche ich zwei bestimmte Antworten. Und so geht das den Kollegen auch. Wenn die einen Bericht machen über, was weiß ich, Standardstärke, Standardschwäche, dann fragen die natürlich dreimal nach Ecken nach. Dann lese ich im Netz, wieso fragt der da dreimal nach? Ja, weil der das dann so braucht. Also es ist ja eine Pressekonferenz, die vorwiegend erstmal für die Medien ist und wir das dann nach außen geben. Also deswegen stört euch nicht an den Fragen, die haben schon für uns einen Hintergrund, für euch dann vielleicht nicht auf Anhieb so ersichtlich. Und dann gibt es nach der Pressekonferenz immer noch den Bereich der, also dann gibt es nochmal ein kurzes Off-Gespräch. Meistens kommt Miron Mustic dann noch zum Rechtepartner, das bin ich in dem Fall, gibt bei mir noch ein 1-zu-1-Interview, das ist das, was ihr dann immer seht, wenn wir da vor dem PK-Ding stehen. Dann geht er noch zu Schalke TV und manchmal ist da noch NTV RTL da, die kriegen manchmal dann auch noch ein Interview. Also so läuft so ein Tag ab und danach bearbeiten wir das. Insgesamt dauert der ganze Bums mit allem Schnipp und Schnapp 2,5 Stunden.
Und wollen wir mal festhalten, dass Miron Mustic bei deiner letzten Exklusiv-Interview mir zugestimmt hat und nicht dir.
Ich habe ihm aber ihm den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt für den Robert und hat gesagt, schieß ihn rein, am Schlamann vorbei.
Ja. Mein Name hast du nicht erwähnt, aber das ist auch in Ordnung.
Nein, natürlich nicht. Aber du siehst ja schon auch, also wir respektieren uns schon sehr, weil ich das schon auch, ich finde das auch echt angenehm mit ihm das zu machen, weil es kommt halt nie 0815. Ne? Also du kannst ja schon auch mit ihm sprechen. Wenn du ihm ein bisschen Kontra gibst, muss er halt auch gefasst sein, dass du auch ein bisschen Wind zurückbekommst. Aber du, da bin ich aber auch ganz entspannt. Also ich meine, dafür machen wir den Job ja, ne?
Genau so schaut's aus. So, und dann die letzte Frage. Und dann, sei mal kürzer als letzte Woche. Wie kamst du zu der Position, die du jetzt hast? Na dann, jetzt erzähl mal.
Ich kürze es ab. Ich habe ja lange Zeit beim Radio gearbeitet, habe die Morningshow gemacht und ich habe Glück gehabt. In dem Jahr, als Sky Sport News an den Start gehen sollte, hat mein damaliger Chef ganz deutschlandweit potenzielle Reporter gesucht. Er hatte da eine ganz klare Idee. Er wollte junge, frische Jungs haben, die schon irgendwo in der Region sportlich verbandelt sind, aber die noch nicht so viel im Fernsehen waren, aber da einfach frische Leute haben wollte. Und er ist über Umwege auf mich gekommen, hat mich angerufen. Ich bin dann erstmal aus allen Wolken gefallen. Ich weiß noch, ich stand auf dem Stepper. So, naja, XY von Sky, guten Tag. Und dann dachte ich immer, was will der denn jetzt von mir? Und dann hat er mir das Projekt erklärt. Wir haben uns dann getroffen in München. Und das fand ich einfach total spannend. Für mich war wichtig, dass ich hier in der Region bleiben darf. Und dann baut man sich halt immer mehr auf. Ne? Ich habe mir selber Kamera beigebracht, ich habe mir selber Schnitt beigebracht, ich habe mir selber alles andere beigebracht. Deswegen hakt es hier und da mal. Ne? Ich bin ja auch kein Superprofi, aber ich versuche mich da immer weiterzuentwickeln und deswegen bin ich jetzt da. Darf ich da sein, wo ich jetzt bin?
Ja, und Podcast haben wir uns auch selber beigebracht.
Wobei du das meistens machst. Also,
hat ein bisschen gedauert. Übrigens, das hätte ich ja eigentlich in Folge 1 mal machen sollen. Kurzes Shoutout an meinen Boss Mario, der nämlich die Idee hatte. Also die Idee kam gar nicht von dir oder von mir. Und als das an mich herangetragen wurde, war ich auch erstmal ein bisschen skeptisch. Ich glaube, du auch. Aber der hat das gesehen und hat gedacht, nee, das passt gut, das wollen wir versuchen. Und aktuell ist ja das Feedback auch sehr positiv. Deswegen, Mario, hier, danke dafür. Und damit sind wir auch durch. Eins,
zehn.
Ah, stimmt, du hast völlig vergessen. Ja, mein Fehler, da sind wir noch nicht durch. Nächste Woche Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Ja, okay, stimmt. Es ist schon Montag.
Ja,
du hast völlig
guten
recht.
Morgen.
Guten Morgen. Ich habe heute ganz normal geschlafen. So, Dirk, Ausblick. Was erwartest du und was ist dein Tipp?
Also Freitagabend schon mal gut für Schalke. Bielefeld ist ungemein stark nach Ecken. Ich glaube, sie sind die stärksten in der Liga. Verbesser mich, aber ich glaube, Darmstadt ist Zweiter.
Ich weiß nicht, ob nach Ecken, aber ich glaube, sie haben die meisten Standardtore geschossen. Also wird alle Standardtore, da haben sie, glaube ich, über 20 schon gemacht.
Ja, was Vorteil. Ein
krasser Wert ist.
Also. Du hast vorhin darauf hingewiesen, ne? Zwei Spieler fallen gelb gesperrt aus. Ne?
Ja, Momolo und Handwerker.
Handwerker schießt, glaube ich, die Ecken bei denen. Das ist ein Vorteil, ne? Weil also Katic fehlt dir hinten als Klopper hinten raus bei den Ecken. Karius kommt wieder rein, der bei Ecken, bei hohen Bällen, wissen wir ja alle, nicht der sicherste ist. Da fand ich Müller übrigens, hattest du ja auch gesagt, durchaus souveräner. Das Spiel musst du gewinnen. Es wird, glaube ich, eng. Ich glaube, ich tippe auf ein 2-1.
Ja, das war tatsächlich auch mein Tipp. Also du musst, also da gibt's auch keinen drumherum reden. Also zu Hause musst du deine Spiele gewinnen. Ja. Gegen Hannover lasse ich mal mit mir reden, aber alle anderen Spiele musst du tatsächlich gewinnen. Und Bielefeld ist jetzt auswärts nicht so stark. Natürlich, die brauchen selber jeden Punkt. Die stecken unten drin, wie fast die ganze oder die halbe Liga. Trotzdem, die sind deutlich stärker zu Hause als auswärts. Ja. Gut, hat man über Kaiserslautern auch gesagt und hat es nur zum 2-2 gereicht. Ich denke ja auch, 2-1. Ich sag mal, ich ändere mal meinen Tipp und sage 2-0. Ich sag, es klappt endlich mal wieder zu 0.
Oh yeah.
Aber mit Bauchschmerzen natürlich.
Oh yeah.
Okay, dann sind wir jetzt aber durch. Dirk, hast du noch ein Schlusswort oder machen wir jetzt Schluss, dass Nils auch nach Hause kommt?
Nils, ab nach Hause. Vielen Dank. Schreibt uns, das geht gar nicht, das war geil. Den wollen wir sehen. Ich schließe mich ja der Meinung an, ich möchte gerne wissen, was macht eigentlich Orlando Engeler? Aber du willst den ja nicht.
Nein, ich will den nicht, aber ich suche mal raus, aber ich habe halt Albträume von dem.
Ja.
Fred Rutten und der kam damals als Heilsbringer. Und dann habe ich den damals bei einer EM war das da schon und dann dachte ich mir, ey, der ist so langsam.
Ja.
Und der bewegt sich wie ein Kran. Wie soll denn der Schalke helfen? Und dachte ich, ja gut, in der Bundesliga geht es dann, oder? Drei Spielen wusste ich, okay, der Typ, gar nichts.
Mein Kollege Sascha Greinke, damals mit mir beim Radio, hat den immer genannt, und es bewegt sich doch.
Ja. Ja, okay. Also ja, ich schau mal Orlando. Ja. Also danke auch für die, es ist übrigens auch geil, natürlich, also übrigens hier noch ein Aufruf. Wenn jemand irgendwas weiß zu diesen ganz alten Schalkern, also jetzt wie Peter Senscheid, jemand hat jetzt auch nach Magic Bruce gefragt oder so. Dazu gibt's natürlich relativ wenig online zu finden und ich habe hier nicht eine Ex-Schalke-Spielerdatenbank, die ich mal anzapfen kann, die dann was ausspuckt. Das heißt, ich muss halt googeln und ein bisschen halt vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen fragen, aber wenn da irgendjemand was weiß, gerne anschreiben, entweder Dirk oder mich. Und dann ist es für denjenigen in der Woche natürlich langweilig, weil er das dann schon weiß. Aber ich werde das ja nochmal ein bisschen mit weiteren Sachen anreichern. Ansonsten, ich schau mal. Also wir werden jetzt versuchen, einen guten Mix zu machen. Mal vielleicht ein paar neuere Spieler, vielleicht auch mal einen Trainer nehmen. Und natürlich auch ein Orlando Engeler habe ich auch auf der Liste, dass Dirk auch glücklich einschlafen kann und keine Albträume bekommt. Okay, dann würde ich sagen,
haut rein.
Das war's, oder?
Ja, Mann.
Alles klar. Dann, Jung, danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.